Also es war überwältigend. Überwältigender, als ich gedacht habe, weil ich sehr viele Entdeckungen gemacht habe, die ich überhaupt nicht erwartet habe.
Stadtland Text, NRW, der Podcast. Diesmal Barbara Peveling und Südwestfalen.
Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten sitzt wie gewohnt Tabea Sörgel.
Und zu meiner Linken Martin Becker. Heute geht es nach Südwestfalen, wo Barbara Peveling die vergangenen 4 Monate verbracht hat. Wer diesen Podcast kennt, weiß, wie es jetzt weitergeht. Wir erzählen zusammenhanglose Dinge, die uns zur Region einfallen und leiten daraus ab, wie es dort auf jeden Fall ist. Liebe Südwestfälinnen und Südwestfalen, halten Sie sich bitte für die kommende Minute ganz fest die Ohren zu. Martin, du nicht, du fängst nämlich an.
Ja, und ich kann gleich sagen, dass Sie die Ohren wieder aufmachen können, liebe Menschen in Südwestfalen. Denn es spricht jetzt jemand, der aus Südwestfalen kommt. Das heißt, was ich sage, ist tatsächlich so. Okay, meine erste Assoziation, ich muss nicht lange überlegen, meine erste Assoziation ist das Aquamagis, ein Spaßbad in Plettenberg und die in ganz Deutschland berühmte und bekannte Rutsche, die es dort gibt. Und ich muss denken an einen Sommer, an den Schweinegrippe-Sommer, wo ich tatsächlich jeden einzelnen Morgen im Freibad vom Aquamagis geschwommen bin.
Also dein charakterisierender Satz über Südwestfalen ist Schweinegrippe im Schwimmbad?
Ja, dann lassen wir das so stehen. Aber ich bin gespannt auf deine Assoziation, Tabea.
Mir fällt als erstes ein Parkhaus im Regen ein. Ich glaube, das war in Iserlohn oder in Lüdenscheid. Und natürlich der Bahnhof in Hagen, an dem ich so oft umgestiegen bin, dass ich mich dort fast ein bisschen zu Hause fühle.
Hagen, da ist doch auch dieses Hochhaus der Sparkasse, oder?
Ich hörte davon.
Südwestfalen, Aquamagis und anheimelnde Funktionsarchitektur. So sieht's also aus. Bei uns im Studio ist jetzt Barbara Peveling, die die letzten 4 Monate in der Kulturregion Südwestfalen als Gast der Kulturregion Südwestfalen verbracht hat. Hallo Barbara, schön, dass du zu uns gekommen bist.
Hallo, vielen Dank.
Dein erster Blog-Eintrag heißt Nach Hause kommen. Du bist nämlich selbst in Südwestfalen aufgewachsen. Wie war es denn für dich, plötzlich als Stipendiatin nach Hause zu kommen?
Also es war überwältigend. Überwältigender, als ich gedacht habe, weil ich sehr viele Entdeckungen gemacht habe, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Mhm. Also an Orten, an Geschichten, an Zusammenhängen, Dinge, die ich überhaupt nicht verstanden habe als Kind, haben sich mir plötzlich entschlossen. Und das war sehr überwältigend, ja. Mhm.
Du hast zum Beispiel das Dorf Ronath besucht. Es wird Ronath ausgesprochen. Ich will mal Ronar sagen. Das ist ja Südwestfalen. Ronath, dein Bullabü, wie du es im Blog nennst, den man übrigens auf www.stadt-land-text.de nachlesen kann. Und du erwähnst auch den Hexenturm in Olpe, der dir als Kind immer Angst gemacht hat. Dein Aufenthalt in Südwestfalen war wirklich auch eine Reise in deine Vergangenheit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es war eine Reise in die Vergangenheit und es war auch eine gewollte Reise in die Vergangenheit, weil ich mich sonst eigentlich nicht für Stipendien bewerbe, weil ich eben Familie habe. Und da habe ich mich beworben, weil ich gerade einen Roman schreibe, der auch im Blog vorkommt.
Ah,
und ich gedacht habe, ach, das wäre eine gute Gelegenheit, dort Recherche zu machen. Und die Recherche habe ich auch gemacht und habe einfach gemerkt, dass ich den Roman ganz neu schreiben muss.
Du bist ja nicht nur gebürtige Südwestfälin, sondern auch promovierte Ethnologin und Historikerin. Wie würdest du die Region denn jemandem, der noch nie dort war, aus, sagen wir mal, wissenschaftlicher Sicht beschreiben? Und andererseits dann, wie als dort aufgewachsene Schriftstellerin?
Also aus ethnologischer Sicht ist es eine sehr, sehr interessante Region. Einmal gibt es sehr viele Traditionen zu entdecken und ich denke, dass man da ein großes Feld hat, in dem man noch viel Arbeit, also Ethnologen viel Arbeit machen können. Weil wir haben so ein Angehungsproblem mit dieser ganzen deutschen Vergangenheit und deutschen Festen, Schützenfeste und so weiter. Ich habe das in dem Hexentext ein bisschen versucht zu brechen.
Wie und wo warst du denn in Südwestfalen untergebracht?
Ich war in Olpe. Aha. Untergebracht. Also wirklich ganz schön auf einem Bauernhof. Ja, das war sehr angenehm, auch jetzt gerade so mit Corona und um mich herum sind Kühe, die also zur Fleischproduktion dienen, aber die natürlich sehr gut, also sie sind immer auf der Wiese, ich bin immer sehr glücklich, ich bin jetzt keine wirkliche Fleischesserin, aber sie sind auf der Wiese, sie sind frei und sie werden auch nicht bei Tönnies geschlachtet.
Du hast aber, ich habe in einem Artikel gelesen, dass du auch in Herscheid warst. War das auch so oder ist das eine falsche Information?
Ja, das war ganz kurz. Und dann kam Corona und dieses ganze Problem mit Familie und so. Und dann in Olpe klappt es besser, dass ich da die Familie mitnehmen kann.
Dazu muss man sagen, Herscheid ist die Nachbargemeinde von Plettenberg, wo ich aufgewachsen bin. Deswegen interessierte mich das mit Herscheid dann doch nochmal doppelt.
Ach was. Ja, kurz nach Beginn deines Stipendiums, du hast es gerade schon erwähnt, kam es dann zum Lockdown. Und du musstest erstmal wieder mit deiner Familie zurück nach Frankreich. Wie bist du damit umgegangen? Weil du hast ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie weiter an deinem Projekt arbeiten wollen.
Ja, die Familie war nämlich gar nicht da. Die war zu Hause, jeder für sich, ging seinen Aufgaben nach. Für die Kinder hatten wir eine Betreuung organisiert und das ist dann natürlich wegen Corona wie bei allen Menschen zusammen und weggebrochen. Mhm. Und ja, das war schon sehr hart. Aber ich habe Glück gehabt, ich wurde von dem Kulturbüro sehr gut betreut. Die haben mir tolle Kontakte verschafft und die Leute dort haben auch sehr wohlwollend reagiert. Also wenn ich angerufen habe, gesagt habe, hallo, ich sitze hier fest und ich bitte, können wir mal ein Videogespräch machen, dann ging das eigentlich immer.
Wie war denn im ersten Moment dieser Wechsel für dich eigentlich? Du wohnst in der Nähe von Paris, also schon eher im sehr urbanen Raum, vermute ich jetzt mal. Und dann bist du quasi nach Südwestfalen gekommen, wo es ja, wie du auch aus der Kindheit weißt, sehr ländlich ist. War dieser Wechsel ein Kontrast für dich? War das ein Kontrastprogramm? Natürlich, du hast damit gerechnet, aber hast du trotzdem ein bisschen damit zu kämpfen gehabt möglicherweise?
Ja, nicht wirklich, weil am Anfang, als ich kam, da wellte das ja schon so auf mit Corona und so. Also es gab dann, wir hatten ein Treffen, da haben wir schon drüber ganz am Anfang in den ersten Wochen diskutiert, kann man das noch machen, kann man es nicht machen und so. Das war eher so das Thema. Dann war das ja ganz neu für die Familie, sich zu organisieren. Da war ich dann auch viel geistig in zwei Orten sozusagen. Also so richtig der Break, den spüre ich jetzt erst. Also ich merke jetzt erst so, wo jetzt so ein bisschen Ruhe wieder reingekommen ist. Ich bin ja immer noch da, ich habe ja verlängert. Wo ich merke, so spüre, es ist so schön, auf dem Land zu leben. Mhm. Also es ist so ein Luxus, es ist so toll. Und ja, so.
Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, in den Audioschnipsel reinzuhören, ja, den du mitgebracht hast. Du hast uns wie alle Stipendiatinnen eben eine kleine Aufnahme mitgebracht aus der Region, in der du untergebracht warst und bist. Hören wir doch mal rein.
Ja, niemand ahnt, dass dieses Geräusch eines ist, das tatsächlich auch mit mir persönlich zu tun hat. Was wir dort gehört haben, vielleicht magst du es erstmal erklären, bevor ich meine Geschichte mit dieser Aufnahme erzähle.
Ja, das ist die Musik von Klüngelskal, sagt man dort, glaube ich. Also ich konnte das nicht, obwohl ich dort auch gelebt habe, aber ich habe es da wiederentdeckt und besonders die Kinder finden es toll. Die dachten erst, das wäre ein Eiswagen, da sind hinterher gerannt und so. Und der fährt auch immer wieder bei uns vom Fenster vorbei oder wenn wir unterwegs sind, dann begegnen wir dem.
Dazu muss man sagen, es freut mich sehr, dass deinen Kindern das so gefallen hat und dass sie hinterhergerannt sind. Für mich ist es nämlich tatsächlich auch eine Wiederentdeckung eines ganz gruseligen Details aus meiner Kindheit. Mittlerweile habe ich damit meinen Frieden gemacht, aber ich habe als Kind immer Angst gehabt, weil genau dieses Fahrzeug, es muss dieses Fahrzeug gewesen sein, weil die Musik identisch ist, fuhr auch immer durch Plettenberg. Und dieser Schrotthändler sammelte halt überall den alten Schrott ein und die alten Dinge ein. Und ich habe mich von dieser Musik tatsächlich gegruselt, weil sie so zu jeder Tageszeit übereinkommen konnte und ich mich auch nie getraut habe, nachzufragen, was es ist. So, aber jetzt Schluss mit meinen persönlichen Erinnerungen. Es ist tatsächlich, finde ich, ein sehr typisch südwestfälisches Geräusch.
Ja, und auch ein typisches Kleinstadtgeräusch, weil ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Also, ja. Du wolltest für dein Projekt auf Feldforschung gehen, wie du schreibst, um nach dem Besonderen zu suchen, dem Einmaligen, nach dem, was im lokalen Widerstand bietet, gegen den allgemein bekannten Globalisierungseffekt, der darin besteht, dass sich die Regionen der Welt immer ähnlicher werden. Wo hast du denn nach dem Besonderen gesucht und was hast du gefunden?
Sehr viel eigentlich. Also gesucht natürlich. Erstmal ging es so Vereine. Es ist halt ganz viel Vereinsarbeit dort, weil Kultur ist natürlich jetzt keine große Finanzquelle. Also es gibt ja keine großen Theaterhäuser und sowas. Und von da ist man die ganze Szene eigentlich sehr auf Vereinsarbeit angewiesen. Und es gibt tolle Sachen, die so eine lange Dauer haben. Zum Beispiel, weiß nicht, so seine eigenen Bienen halten. Also mein Großvater hatte das schon, seine Schafe und so, obwohl man eigentlich was ganz anderes arbeitet. Eigentlich jeder hat so einen Traktor in der Garage stehen. Ja, also deswegen auch der Klüngelskerl ist für mich auch für meine Arbeit symbolisch, weil der fährt ja rum und sammelt Schrott auf, Metall. Metall ist auch ganz wichtig in der Region, Eisen und so, die Metallverarbeitung. Und ja, und so bin ich auch drum gelaufen und habe versucht, solche Sachen aufzusammeln und zu gucken, was sie Wertvolles verstecken.
Und du bist wahrscheinlich auch auf Frauenchöre und Männergesangsvereine gestoßen, oder?
Ja, sehr viele. Ich hatte auch einen Termin bei Mährenkörn, aber Corona ist halt, ja, ist besonders schwer, dann noch irgendwie dabei zu sein, wenn Leute singen.
Wie recherchiert man eigentlich zu und in einer Gegend, die man so gut kennt wie du, Südwestfalen? Kann man überhaupt sachlich auf seine Heimat oder seinen Herkunftsort blicken?
Ja und nein. Also ich meine, es ist natürlich in der Ethnologie ein sehr großes Thema, dieses eigene im Feld. Und eigentlich bin ich mittlerweile, denke ich, es ist eigentlich auch sehr wichtig, weil Ethnologen oft zu sehr das Fremde gesucht haben. Also man wendet sich immer so dem Fremden zu und sucht halt so das Besondere und will das erklären. Also ich habe das so in dem Hexenblog mit Evans Pritchard und so geschrieben. Und von daher ist es eigentlich wichtig, Feldforschung im eigenen Feld zu betreiben, denke ich heute.
So. Aber auch sehr schwierig wahrscheinlich, oder? Es ist ja ein ständiges sich von sich selbst distanzieren so ein bisschen. Oder genau das Gegenteil eigentlich, also sich selbst mit in den Blick nehmen.
Ja, also als Ethnologe hat man das ja sowieso. So der Königsweg ist die teilnehmende Beobachtung. Also ich nehme teil und beobachte gleichzeitig. Ich habe meine Doktorarbeit über Juden aus Nordafrika geschrieben. Und da war ich ständig genau so, oder vielmehr auf meine eigene Identität zurückgeworfen, weil die immer gesagt haben, du bist Deutsche und du bist nicht jüdisch, was willst du hier? Und das war wirklich, wirklich schwer, da musste ich mich viel mehr meiner eigenen Identität stellen, als heute im eigenen Feld. So.
Hattest du denn vor Beginn deines Projekts jetzt bestimmte Erwartungen und haben die sich möglicherweise erfüllt? Diese Perspektive, du weißt das doch gar nicht, was willst du eigentlich hier? Müsste da genau umgekehrt sein, dass vielleicht gesagt worden ist, na, du bist doch Südwestfälin, was willst du denn jetzt hier noch erfahren?
Ja, das war zum Glück überhaupt nicht so. Also die Leute haben schon irgendwie mich in der Aktualität gesehen, also dass ich eben jetzt nicht hier bin. Und ich habe schon sehr viel gefunden, weil ich wollte Antworten finden. Antworten für meinen Roman über lokale Geschichten, die eben auch mit meiner Familiengeschichte zusammenhängen. Und diese Antworten habe ich schon sehr viele Antworten drauf gefunden. Also noch nicht alle, aber sehr viele.
Ist denn eine Erwartung jetzt eigentlich ganz massiv nicht erfüllt, nämlich dass du diesen Roman so weiterschreiben kannst, wie du es gemacht hast? Du hast gesagt, du musstest ganz viel neu schreiben und umschreiben. Ist das eine enttäuschte oder eine erfüllte Erwartung?
Das ist eine enttäuschte Erwartung. Ja, ich kann ihn so absolut nicht stehen lassen. Und, ja.
Du hast zum Beispiel auch die Betreiberin eines Cafés in Altena getroffen, die jeden Tag bodenständig und nachhaltig kocht und dich dabei an den Garten deiner Mutter erinnert. Dann schreibst du im Blog, um einen solchen Garten zu halten, müssen mindestens 3 Generationen unter einem Dach leben und zusammenarbeiten. Doch dem steht der große Bevölkerungsschwund eben im Weg. Es fehlt an Kulturangeboten, damit die Region attraktiver wird und zum Bleiben einlädt. Hat es dich nur sozusagen wissenschaftlich interessiert oder auch geschmerzt zu sehen, wie sehr sich Südwestfalen verändert und dass gerade junge Leute da in Scharen wegziehen?
Tja, also da kann Martin wahrscheinlich auch was zu sagen von jungen Leuten, die dort wegziehen.
Ich kann es tatsächlich nicht genau sagen. Also man hat schon immer, wenn man dorthin kommt, den Eindruck, dass die Leute auch sagen, es verödet ja immer mehr. Aber letztlich, ich empfinde das nicht so. Also ich habe tatsächlich diese Trauer nicht so empfunden, wenn ich nach Plettenberg zurückkomme, dass das alles weggeht und alles irgendwie vor die Hunde geht, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, also was ich schade finde, ist, dass es wirklich schwer ist, dort eine Existenz aufzubauen, wenn man jetzt zum Beispiel Kultur machen möchte und so. Also man muss schon in einem bestimmten Bereich arbeiten, um dort leben zu können. Und das finde ich halt schade, weil es einfach sehr schön ist. Also ja, man könnte da ganz viel machen und auch mehr die Leute dazu bringen, da mehr zu investieren. Aber es ist einfach sehr schwer. So.
Aber vielleicht ist es da ja auch gerade so schön, weil es da so wenig Menschen gibt.
Auf jeden Fall, das ist eben auch so eine Frage, eben gerade mit der Klimakrise, soll man die Leute jetzt dazu bringen, dass sie also aus der Stadt rausziehen oder dass sie in die Stadt reinziehen? Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. So ein ganz toller Autor, ein Freund von mir, Björn Kahn heißt er, der schreibt sehr viel über Klima und der lebt im Oderbruch. Und ich habe ihn mal dazu gefragt, was er meint. Er meinte so, ja, das Beste ist einfach, wenn man die Stadt grün macht, dann können alle da bleiben, wo sie sind.
In deinen Texten verbinden sich ethnologische, historische und auch literarische Betrachtungen. Du schreibst zum Beispiel, die Zeit ist stehen geblieben in Südwestfalen, was vor allem auch daran liegt, dass sie hier niemals gezählt wurde. Kannst du beim Schreiben eigentlich die Schriftstellerin von der Forscherin trennen und umgekehrt oder ist das immer eins?
Das ist sehr schwer. Also ich merke, ich muss mir oft eine Bremse versetzen, weil ich sehr gerne ins Wissenschaftliche gehe. Gerade bei dieser Thematik, also bei es ist ja eine ethnologische Thematik und da ist es schon immer eine Gratwanderung, ja.
Vielleicht wäre es genau jetzt an der Zeit, auch mal einen deiner Texte zu hören. Ja. Hast du Lust, uns was vorzulesen?
Ja.
Sehr schön.
Nach Hause kommen. Zu Hause bin ich hier schon lange nicht mehr. Ein Föhnsturm hat mich vor langer Zeit mit sich fortgeweht, als sich Nordwest- und Südostwind mal wieder auf dem Härtler trafen. Hat mich eine Sturmböe mitgerissen und so bin ich im 90-Grad-Winkel der Luftströmung aufgestiegen und davongeweht. Die Kleewiesen ließ ich hinter mir, den Hafer, den Hopfen, auch die Wälder aus Rotbuche, Fichte und die vielen Fischdeiche und Schafswiesen wurden schnell immer kleiner in meiner Erinnerung, bis ich sie fast ganz vergessen habe. Aber vermisst habe ich doch den Löwenzahn, seine dunklen Blätter, sein bitterer Duft. Ihn habe ich besonders geliebt, wenn ich im Frühjahr die langen Blätter für unsere Hasen sammeln musste, die dann bei den Nachbarn am Wochenende geschlachtet werden sollten. Der weiße Saft blieb mir oft an den Fingern kleben, wurde schwarz und war auch noch im Sommer da, wenn alle Wiesen gelb standen, ein Himmel voller goldener Sonnen. Ganz besonders mochte ich meinen Taraxacum im Herbst, wenn die Sonnen verblühten und ich mit einem Atemzug weiße Wölkchen übers Land pusten konnte. Und er hat alle meine Wünsche mit sich fortgetragen. Lange habe ich mich im Wind treiben lassen, wie der Samen einer Pusteblume. Und alles, was mir blieb, war eine vage Erinnerung an diese Landschaft, ein Gedanke, ein Gefühl, das sich wie ein Keil in mein Herz getrieben hat. Sich kalt anfühlte, wie die Schneefelder, die gerade auf den Wiesen zwischen Lüdenscheid und Herscheid liegen. Ich habe meine Kindheit verlassen, wie die Erdgeschichte das Holozän verließ. Und mit ihr bin ich mit den Jahren immer weiter ins Anthropozän gerutscht. Das Zeitalter der Menschheit, wie der Nobelpreisträger Paul Josef Crutzen unser gegenwärtiges Erdzeitalter nennt. Und ich habe nicht einmal gemerkt, wie die Distanz zwischen mir und der Natur meiner Heimat immer größer wurde. Wie es normal geworden ist, überall auf der Welt sehr schnell und für nur sehr wenig Geld hinzukommen. Wie ich mich daran gewöhnt habe, aus Plastikflaschen nicht nur zu trinken, sondern sogar Plastik zwischen meinen Zähnen zu kauen. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass die Welt immer heißer wurde, sondern einfach nur die Sommergenossen, die sich aneinander reihten wie Atemzüge, so schnell, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt. Der biologische Lebensraum um mich herum ist immer kleiner geworden und die Städte immer größer. Weniger Tiere, weniger Fischer, weniger Bäume, weniger Welt. Lange habe ich geglaubt, dass es nur mir so geht, denn ich bin vom Land in die Stadt gezogen. Ich habe mir lange eingeredet, dass es nur mein Lebensraum ist, der asphaltiert wurde, weil ich aufgebrochen bin, alle Natur hinter mir gelassen habe und den Asphalt der Welt unter den Fußsohlen zu spüren, dass ich Chlorwasser trinke, weil ich in einer dicht besiedelten Region lebe. Und ich habe nicht glauben wollen, dass es eigentlich überall so ist, hier und dort und vielleicht auch da, wo ich aufgewachsen bin. Da, wo wir als Kinder Robin Hood gespielt haben. Weil das mal die einzige Serie war, die im Nachmittagsprogramm lief und wir die Geschichte toll fanden und weil wir noch viel mehr davon wollten, aber kein Netflix hatten, auf dem uns noch 100 andere tolle Serien rund um die Uhr vorgeschlagen wurden, also sind wir raus in die Natur, Stöcke sammeln und haben nach und weiter gespielt, was wir so ungemein gut fanden. Robin Hood zu sein, war eines der größten Abenteuer meiner Kindheit in Südwestfalen. Wie gerne würde ich das Abenteuer heute meinen Kindern bieten, die nicht mal allein in die Schule gehen können, weil die Autos so schnell fahren, dass selbst ich als Erwachsener immer wieder um mein Leben fürchten muss, weil es normal geworden ist, dass unser Lebensraum nicht mehr die Natur, sondern eine künstliche Welt ist, die wir uns selbst geschaffen haben. Doch das alles ist Vergangenheit. Und meine Kinder lachen über mich, wenn ich mal wieder Robin Hood sehen will. Und dann einigen wir uns darauf, nochmal Harry Potter zu sehen, weil auch das eine tolle Geschichte ist. Und ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich Zeuge werden darf, wie sich meine Kinder gegenseitig Zaubersprüche zuwerfen. Nur über ihre Zauberstäbe, die sind gekauft, weil in unserem Wohnviertel nur wenig Bäume auf der Straße stehen und denen sollen sie nicht die wenigen Äste abreißen, die ihnen der Gärtner der Stadt gelassen hat. Denn schließlich darf der Baumwuchs nicht den Straßenverkehr stören. Hier in Südwestfalen ist es anders. Hier wird das Holz geschlagen, das anderswo weiterverwertet wird. Und mit dem Wald und den Wiesen kommt auch die Erinnerung zurück. Immer wenn jemand in meiner Nähe beim Sprechen das R rollte, musste ich an die Heimat denken. Jedes Mal, wenn ich von Menschen hörte, die Schafe hatten oder Fischteiche oder Bienen, da musste ich an meinen Großvater denken. Denn der war einer von denen, die, obwohl er einen modernen Beruf gewählt hatte, die Verbindung zur Natur hielt. Der hatte Schafe und Fische und Bienen. Heute ist das wieder in Mode. Städter, die ihre eigenen Gärte direkt an der Autobahnausfahrt haben und sich zu Imkern ausbilden lassen. Bei meinen Großeltern und ihren Nachbarn war das Teil ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und an sie erinnere ich mich, egal wo, auf der ganzen Welt oder einfach auch nur in einem Traum. Wenn sich ein R über die Zunge rollt, als wäre es ein Kind, das also auf einer Wiese einen Purzelbaum schlägt, träume ich. In einem wachsenden Traum aus Löwenzahn und summenden Bienen, die in meine Erinnerung langsam vertrocknen und wie Blätter im Herbst auf meine Gedanken legen. Blätter, die bei Frost und Eis unter meinen Tritten laut knacken, um warme Wellen ins Herz zu schlagen. Und dann wache ich auf und frage mich, was Heimat ist und was das mit mir zu tun hat und ob es nicht einfach der Ort ist, an dem ich mich so gerne erinnere und mit ihm alle anderen Orte, an denen ich bin. Ja, genau hier, wo ich schon so lange zu Hause bin.
Dankeschön. Bist du eigentlich gerne melancholisch?
Ja.
Im Laufe deiner Blog-Einträge hat man das Gefühl, das hat auch ein kleines bisschen mit Melancholie zu tun, aber nicht nur, dass du langsam an deine Grenzen kommst. Du hattest so viel vor und musstest doch wochenlang zu Hause bleiben. Dich hat in dieser Zeit die Vereinbarung von Care-Arbeit und Schreibarbeit sehr beschäftigt, oder?
Ja, weil ich eben wie alle Eltern auf der Welt, gerade die unter dem Corona-Lockdown plötzlich, habe ich mich in multiple Rollen wiedergefunden. Ich war Lehrerin, Betreuerin, Hausfrau, Mutter und natürlich Regionsschreiberin.
Aber das ist ja nicht nur während eines Lockdowns ein Problem oder, ja, es ist ein Problem. Oder? Ja. Also die Vereinbarung von Beruf und Familie im speziellen Fall, wenn man Autorin ist und ja eigentlich sehr viel Energie braucht, eben um zu schreiben.
Ja, das frage ich mich auch immer. Ich weiß nicht, ob es das Problem ist oder ob das Problem ist, dass man immer noch an diesem Mythos hängt, des armen Poeten, der in der Dachkammer sitzt und schreibt und männlich ist. Wobei es natürlich auch immer mehr Väter gibt, die sich um ihre Kinder kümmern und auch Autoren sind. Und
ich habe so vor mich hingenickt, während ich hier was einstellte am Mischpult. Entschuldigung.
Ja, wir haben einen hier.
Das stimmt.
Und ich denke halt, dass dieser Mythos einfach gebrochen werden muss und dann gucken, was Neues passiert.
Mhm. Du meinst, das wird schon helfen, dass man einfach ein bisschen mit diesen Mythen eben aufräumt und vielleicht das Bild ein bisschen gerade rückt und modernisiert?
Ja, also ich denke, wenn sich bewusst gemacht wird, dass Autoren eben auch nicht nur alleine sind. Es gibt ja auch Autoren, die sich um ihre kranken Eltern kümmern müssen. Mhm. So, die vielleicht auch gar keine Kinder haben, aber die vielleicht zwei Eltern pflegen müssen. Das sind auch 10 Jahre oder 20 Jahre, die sie da an einem Ort sein müssen und wo sie dann eben keine Stipendien annehmen können.
Irgendwann hast du während deines Aufenthalts The Reader is Present initiiert, eine interaktive Schreibperformance. Interaktion in Zeiten der Kontaktbeschränkung. War das für dich auch so eine Art Befreiungsschlag aus der Corona-Isolation?
Ja, es war eine Art Befreiungsschlag. Also es war eine Veranstaltung geplant mit dem Chaos Computer Club. Mhm. Und da waren wir dabei, eine Idee zu entwickeln. Das war mit der Justine Bauer auch, die in Sauerland war. Und da kam so eine erste Idee auf, dass wir könnten ja irgendwo sitzen, die Leute können vorbeikommen und in unsere Texte kommen. Und dann kam dieses Datum, wo die Veranstaltung Chaos Flux war, das in Siegen, hätte stattfinden sollen. Ich habe es auch wirklich an dem Datum gemacht. Weil, also es war schon so, oh Mann, hier sollte jetzt da sein, wir sollten irgendwas Tolles machen, Justine und ich, und wir konnten es nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, ich mache das jetzt hier. So, ja, das war so schon der Frustschlag, ja.
Mhm. Ja, du hast im Rahmen dieser Aktion Leserinnen und Leser des Blogs gebeten, eigene Eindrücke von Südwestfalen zu schicken, aus denen du dann einen Patchwork-Text machen wolltest. Was gab es denn da für Einreichungen? Also ich habe das natürlich alles ein bisschen nachgelesen und da scheint die A45 sehr präsent gewesen zu sein.
Ja, das war, wir brauchten halt einen kurzen, knackigen Titel und dann kam, wer soll uns jetzt schreiben? Weil es ist immer so schwer, das räumlich zu definieren und dann kam halt so A45-Stories dabei raus. Ich fand das aber auch gut, weil es gibt ja diesen einen Text von einer Frau, die ja in England ist. Mhm. Über die Autobahn, das Autobahnklappern. Und das hatte ich eben auch als Kind. Und das finde ich echt, diese Autobahnen sind ja überall.
Ja. Mhm.
Also man ist im Wald und man sieht irgendwo eine Autobahn. Und das fand ich schon, das hat schon sehr gut gepasst, auch zur Region.
Ist denn durch diesen Kontakt dann eben doch mit den Menschen, mit den Leserinnen und Lesern in dem Sinne eine Art von Nähe entstanden? die dir zu Corona-Hochzeiten wahrscheinlich physisch gefehlt hat, auch im Austausch?
Ja, das. Und es war einfach auch nochmal schön zu sehen, dass es eine Präsenz gibt. Also, dass die Leute irgendwie das mittragen, so dass sie da. Ja, das war schon schön, so eine Resonanz zu haben. Also es ist nicht nur ich, sonst habe ich ja irgendwo angerufen und gesagt, hey, ich bin Regionsschreiberin und ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen, ich kann ja nicht kommen, können wir bitte ein Videogespräch machen? Und da kam dann, ich hatte zwar dazu aufgerufen, aber es kam dann zurück. Und ich fand es eben auch schön, dass sich zum Beispiel auch Leute beteiligt haben, die gar nicht mehr in Südwestfalen leben.
Du arbeitest gerade an einem Roman über deinen Großvater, wie du ja schon erwähnt hast. Und dieser Großvater hatte einen Fabriksken in Südwestfalen. Ich finde das Wort Fabriksken ganz toll.
So normal.
Du hast auch schon erwähnt, dass einige Beobachtungen und Rechercheergebnisse deinen Roman bereits verändert haben, dass du ihn anpassen musst. Was waren denn so falsche Vorstellungen, die du aus der Ferne hattest, falls du das gerade so präsent hast?
Ja, das war mein Großvater, weil ich habe immer gedacht, toller Mann, der hat diese ist sein Fabriksken gemacht und so. Wie macht man das? Also es war auch kurz nach dem Krieg und ich hatte, das habe ich ja dann geschrieben, ich hatte ja so Vorstellungen, ja, dass ich gedacht habe, Mensch, vielleicht, ja, was hat er da gemacht, wie hat er das gemacht? Und ich dann gemerkt habe, er war gar nicht das einzige Fabrikchen, das sich in der Zeit gegründet hat und so. Es war einfach sowas, was ich weiterlief. Was wirklich besonders war in meiner Familiengeschichte, war meine Mutter, die Kulturarbeit in der Region gemacht hat, mit Kunst gearbeitet hat und so, wo ich dann gemerkt habe, sie hat eigentlich was gemacht, was gar nicht in der Region üblich war. Ja. Nicht mein Großvater.
Wird es dann in deinem Buch auch um deine Mutter gehen? Also wird sich der Fokus verschieben? Oder geht's
ja, wahrscheinlich. Es wird dann eher ein feministisches Buch.
Wollte ich gerade sagen, das finde ich gut.
Deine Zeit in Südwestfalen nähert sich dann doch jetzt auch so langsam dem Ende. Kannst du jetzt schon absehen, was dir besonders fehlen wird? Und was hast du als nächstes vor?
Ja, also es wird mir sehr fehlen. Die Tiere werden mir fehlen, die Bäume werden mir fehlen, die Autobahnbrücken werden mir fehlen, die Menschen werden mir fehlen. Wenn man an denen vorbeigeht, sagen sie mal Hallo, obwohl sie einen gar nicht kennen.
Das stimmt.
Das Guten stimmt. Tag. Und so. Und ja, also ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl da. Und was ich als nächstes vorhabe, also als nächstes werde ich ein Sammelband rausgeben. Das steht dann im Herbst an, dass wir da daran arbeiten. Und zwar bei Nautilus, bei den Flugschriften. Da erscheint Kinderkriegen, heißt das. Das mache ich zusammen mit der Nicola Richter vom Mikrotext Verlag. Und da geht es eben auch gerade über diese Problematik. Was bedeutet es, Kinder zu kriegen in unserer Gesellschaft? Also alle Dimensionen. Leihmutter, ein behindertes Kind zu bekommen und ja.
Weil du gerade die Tierwelt von Südwestfalen erwähnt hast. Ihr habt gerade auch gefiederte Mitbewohner, oder?
Ja.
Das heißt, es ist etwas, was auch zum Anfang deines Stipendiums zurückreicht, hatten wir gelesen, oder? Also dort hat was gebrütet und jetzt tatsächlich auch mit dem Ende deines Stipendiums werden diese Vögel mit ausziehen. So kann man das richtig zusammenfassen, ja?
Ja, ich denke, wir werden ziemlich, also so schnell wie sie wachsen, werden wir ziemlich zeitgleich das Nest verlassen, weil als ich aus dem Lockdown wiederkam, da saß der Vogel eben immer im Nest und ist dann immer weggeflogen und ich war gar nicht sicher, sind da jetzt Eier drin und so und dann waren irgendwann so kleine Schnäbel drin und ich habe schon, die Mutter war gar nicht mehr da und ich habe gedacht, oh Gott, Hilfe, hat unser Hund die gefressen oder was? Aber die Vögel wachsen wie durch Magie, das ist ja auch immer so bei Care-Arbeit, die macht sich immer so wie so ein Zauberstab und sie wachsen und ich sehe, dass sie bald Flüge werden, ja.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Das war Barbara Peveling, die mehrere Monate als Gast der Kulturregion Südwestfalen in Südwestfalen verbracht hat. Danke, Barbara, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank für euch für die Einladung.
Und bevor wir in diesem Podcast Fabriksken das Licht ausmachen und alle nach Hause gehen, will Martin jetzt live eine kleine interaktive Erzählperformance mit dem Titel Stadtland Text NRW Reloaded durchführen.
Das ist unfassbar, zu was ich hier alles gezwungen werde. Diese Ideen Moment. Kommen nämlich immer nur von Tabea.
Ich bin noch nicht fertig. Ich gebe nämlich drei Begriffe vor und Martin muss sie spontan einbauen. Also, meine drei Begriffe sind Bummelbahn, Korkenzieher und Cyberkriminalität.
Na gut, ich versuche das. Ich versuche das und ich versuche es jetzt tatsächlich zu improvisieren. Also, 10 Autorinnen und Autoren fahren im Frühjahr 2020 mit der Bummelbahn in 10 Kulturregionen NRWs und in ihren Stipendiatenwohnungen ziehen sie mit dem Korkenzieher erstmal die Laken über ihre Betten, weil sie ja länger bleiben werden. Und das Internet dürfen sie dort auch nutzen. Das ist zwar sehr langsam, aber immerhin, dann werden sie auf gar keinen Fall cyberkriminelle Dinge tun, weil das Internet manchmal sehr langsam ist. Hauptsächlich geht es ihnen ja sowieso darum, Land und Leute in ihrer Region wahrheitsgemäß zu beschreiben. Schließlich wird das Projekt Stadtlandtext NRW sogar vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Die Kernbotschaft ist hoffentlich angekommen. 10 Autorinnen und Autoren, die einige Monate in 10 Kulturregionen NRWs verbracht haben und dabei sehr, sehr viele schöne Dinge erlebt haben. Manchmal mit Bummelbahn, manchmal mit Korkenzieher, aber ganz sicher immer ohne Cyberkriminalität.
Ja, schön. Vielen lieben Dank, Martin.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal, sagen Tabea Sörgel
und Martin Becker.
Stadtland Text, NRW, der Podcast.